Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 179 vom 4. Februar 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofi-Grube und da trägt die Laura gerade noch Labello auf. Hallo Laura, grüß dich.
Hallo zusammen.
Das ist aus dem Leben tatsächlich so. Laura, wie geht's dir und warum brauchst du Labello in dieser Zeit?
Ich bin ein bisschen erkältet tatsächlich und wir nehmen ja heute auf am 2.2. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber es ist heute richtig eklig kalt. Und ich war gestern auch den halben Tag im Stall und das bei so einem kalten Wind, da leidet tatsächlich die Haut auch ein bisschen drunter.
Ja, kann man verstehen. Und diese Krankheitswelle, das geht momentan rum, ne? Also auf Arbeit sind viele krank. Heute war auch Verkehrsstreik, Nahverkehr. Mhm. In Leipzig, Verdi hat gestreikt, das heißt, da ging gar nichts und es war ziemlich spooky im Büro. Ich habe mich ein bisschen alleine gefühlt, aber das ist ja auch manchmal ganz schön. Also ich genieße es manchmal auch alleine zu sein, auf Wanderungen, aber natürlich auch mal im Büro, sodass man mal ein bisschen seine Ruhe hat. So ein großes Büro hat aber natürlich auch Nachteile. Mitunter sind da viele Meinungen unterwegs und da muss man so im Alltag mit klarkommen. Hast du da eine Strategie, Laura? Es gibt viele unterschiedliche Meinungen, viele Leute äußern sich irgendwie. Wie kommst du damit klar? Einfach weghören oder beteiligst du dich aktiv? Was machst du so?
Nee, ich glaube tatsächlich beteilige ich mich aktiv nicht so sehr. Auch meine eigene Meinung kundzutun, das mache ich dann erst sehr spät. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Vor- oder Nachteil ist, aber ich habe so das Problem, dass ich immer sehr empathisch bin und nicht so schnell verurteile und für alles irgendwie eine Begründung sehe. Das heißt, wenn du deine Meinung hast, dann denke ich, okay, das zieht er wahrscheinlich da und daher und da seine Grundlage und seine Idee ist ja auch gerechtfertigt. Ja, und dann dauert es bei mir immer ein bisschen, bis ich da eine gute Formulierung finde, dass ich sage, okay, ich verstehe das, was du meinst, aber ich sehe es halt anders.
Ja, das
so, aber also das Verständnis für den anderen überwiegt manchmal noch zu sehr, dass ich dann gucken muss, dass ich wirklich bei mir bleibe. Aber ansonsten finde ich, mag ich eigentlich Diskussion und ich finde, ja, seit Corona, ich hatte das auch während meiner Doktorarbeit nicht so viel. Das, was mir sehr gefehlt hat, dass man zum Beispiel so in Arbeitsgruppen oder in so einem Team einfach mal zusammensitzt und über ein Thema diskutieren kann und mal drüber reden kann. Also das finde ich schon spannend, weil dadurch kriegt man einfach auch neue Ideen und neuen Input.
Ja, schönes Plädoyer. Und was einem aber manchmal hilft, eben auch eine Meinung, sage ich mal, kundzutun, sich da Zeit zu nehmen, ne, ist ja zum Beispiel so eine Umfrage, Laura, so ein kleines anonymes Ding, was man jederzeit anklicken kann. Ich sage auch gleich was, wie ich mit unterschiedlichen Meinungen umgehe, aber euch sei an dieser Stelle nochmal unsere Hörerumfrage tatsächlich ans Herz gelegt. Es haben schon einige die Chance ergriffen und diesen tollen Link in unseren Shownotes geklickt und einfach mal uns mitgeteilt, wie ihre Meinung ist zu diesem Podcast. Was ist gut, was ist schlecht? Was sind eure eigenen Hörpräferenzen? Was sollte man vielleicht besser machen? Wo kriegt man Geld her? Und es gibt auch so ein paar Verständnisfragen, aber alles in allem, ich sehe immer, die durchschnittliche Beantwortungszeit ist man so mit 9 bis 10 Minuten dabei. Das ist wirklich überhaupt kein Problem und da sind schon tolle Rückmeldungen eingetrudelt. Ich verzichte aber jetzt drauf, das mal so zwischenauszuwerten, sondern diese Umfrage läuft bis zur Sommerpause. Ist also wirklich ausreichend Zeit für euch zu sammeln und dort mal was reinzuschreiben. Und wir freuen uns, glaube ich, auf euer Feedback, Laura, oder? Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch wichtig, weil es kommt im Endeffekt ja euch zugute. Denn anhand dieser Umfrage, die wir dann ja auswerten werden, können wir eure Präferenzen sehen, was euch so stört oder was ihr lieber hättet. Und dann können wir es ja noch viel besser zielgerichtet für euch gestalten, den Podcast.
Genau so ist es. Wir werden dann nach der Sommerpause uns hinsetzen, mal in einem schönen Setting. Das Auswerten, ich denke da auch schon so dran, dass man vielleicht mal in Richtung Livestream was machen könnte, dass ihr auch seht, wie so die Rückmeldungen waren. Aber wir als Team nehmen das auf jeden Fall als Grundlage.
Nicht, dass wir dann da voll geschockt sind und so. Und dann haben wir so Livestream, wie wir auf Video dann sind und völlig fertig eigentlich.
Ist alle so, der verläuft der Mascara. Ja, alle sind traurig, die Köpfe sind rot. Naja, auch da, auch der Gefahr.
Aber das wäre dann auch so, ja.
Ja,
das
ja.
Auch dazu. Der, ist halt so.
Der Gefahr setzen wir uns hier aus, ne? Und das tun wir nur für euch. Nee, das ist für uns Anlass, dann auch nochmal zu gucken, was läuft gut und aber auch, was läuft vielleicht nicht so gut, was kann man ein bisschen besser machen. Deswegen nutzt gerne diese Gelegenheit. Und jetzt, wie ich damit umgehe, Laura, also ich habe ich hatte so meine.
Naja, anders als ich.
Weiß ich nicht. Also ich hatte meine sehr aktive Meinungsphase, wo ich mich zu jedem geäußert habe. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass man nicht überall Experte sein kann in jedem Gebiet. Und das stecke ich für mich auch ganz bewusst ab. Also es gibt einfach viele, viele Themenfelder, wo ich nicht ausreichend informiert bin. Und da behalte ich mir dann einfach auch vor zu sagen, Leute, ich habe da jetzt keine Ansicht zu. Ich kann da nichts zu sagen. Das ist mir auch manchmal zu komplex, dieses Thema. Und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das muss man auch mal so sagen können. Ja, im Gegenteil, ich finde es immer schlimm, wenn Leute vorgeben, ganz viel Ahnung zu haben zu einem Thema und sich meinungsprofiliert irgendwo hinstellen. Und da ist aber relativ wenig dahinter. Ja, also ich halte mich oft zurück. Da sind wir uns gar nicht so unähnlich, Laura. Aber wenn es um Bodenkunde geht, da geht's ab, du. Das kannst du wissen. Bei dir ist so, Hydrogeologie ist ja so dein Steckenpferd, ja?
Ja.
Geowissenschaft.
Ich glaube, alles immer so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich überlege noch mal ein paar Sekunden immer länger, bis ich mich dann zu Wort melde. Und dann, damit ich mir wirklich sicher bin, ich weiß es auch und das ist gut so.
Ist gut so. Wir sind alle gut so, wie wir sind, Laura. Und besonders gut an dir finde ich tatsächlich, dass du heute ein tolles Thema vorbereitet hast. Neben vielen weiteren guten Eigenschaften, die bei dir definitiv auf dem Zettel stehen. Aber du hast heute was mitgebracht. Du erzählst mir heute endlich was über Pferdeäpfel und ihren Nährstoffgehalt, habe ich gehört. Oder bin ich da komplett fehl am Platz? Also ich überlasse dir jetzt einfach mal die Bühne, Laura.
Ja, nein, tatsächlich erzähle ich dir heute etwas über Staub. So. Und ich habe mir so die Frage gestellt, oder wir können uns ja die Frage stellen, ob Staub einfach nur Staub ist. Oder vielleicht kann er uns auch tatsächlich etwas über das Klima und seine Herkunft verraten. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, oder?
Als Hausstauballergiker mache ich mir regelmäßig Gedanken über Staub, ist überhaupt keine Frage. Aber wir reden sicherlich nicht über Hausstaub, so wie ich dich kenne, sondern über irgendwas, was draußen rumfleucht. Also Staub im geologischen, geowissenschaftlichen Sinne, oder?
Genau, richtig. Und wir haben ja schon tatsächlich, also in unserem Podcast hier viel über Böden, ihre Funktion, ihre Nutzung auch gesprochen. Wir haben tatsächlich eine Soil Talk-Folge, die Nummer einmal schnell schauen. Zolltag Folge 109, Alter geht's noch, da haben wir schon tatsächlich einmal über Paläoböden gesprochen. Das heißt, wenn euch dieses Thema hier heute interessiert, dann könnt ihr da auch mal reinhören, denn Böden besitzen tatsächlich auch eine Archivfunktion und können uns entscheidende Hinweise auf das Klima von vor hunderten Millionen Jahren liefern, zum Beispiel. Und ganz entscheidend ist da ja ein Sediment oder Bestandteil, ein Lockersediment, und zwar ist das der Löss. Weißt du, Christoph, möchtest du definieren, was das genauer ist oder wie Löss entstanden ist, was Löss eigentlich ist?
Ja.
Löss hat bestimmt jeder schon mal von euch gehört oder hört man eigentlich schon relativ häufig. Aber was genau ist das? Weil es ist ja jetzt keine Korngröße an sich, per Definition für die Bodenkunde, sondern was ist Löss?
Was ist Löss? Also erstmal, du bist Löss-Fraktion, also du sprichst das Löss aus. Es soll auch Leute geben, die dazu Lös sagen. Was sagst du dazu?
Ist ja ein Doppel-S, ist ja ein scharfes S,
ja,
oder
nicht? Ist ein Doppel-S, okay. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr von der Löss-Fraktion seid. was ist Löss? Löss, wie du gesagt hast, ist keine Korngröße. Löss wird aber auf eine einzigartige Weise transportiert. Und wenn er so transportiert wird, wie er transportiert wird, dann liegt er meines Wissens nach meistens in einer Schlufffraktion vor. Das ist das. Aber das heißt nicht, dass das Löss-Sediment, was am Ende dann existiert, auch immer hundertprozentig in der Schlufffraktion ist. Löss ist ein äolisches Sediment. Das heißt, es wird durch den Wind transportiert. Transportwege sind durch die Luft qua Wind, und das spricht auch eben für eine feine Korngröße, Schlufffraktion. Und Löss, wo der jetzt herkommt, ehrlich gesagt, Laura, da kannst du mich nochmal erhellen, aber er hat tolle Eigenschaften, hat einen basischen pH-Wert, also er bast den Boden an Ort und Stelle sozusagen auf, er transportiert Nährstoffe. Und diese Lössauen, zum Beispiel die Magdeburger Börde, sind ja auch dann entsprechend bekannt als landwirtschaftlich sehr gut nutzbare Böden.
Ja, sehr fruchtbar auch, ne? Irgendwie. Also sind sie ja per Definition tatsächlich. Und du hast gerade gesagt, gehört zu den äolischen Sedimenten. Ja, also Wind spielt jetzt auch in dieser Folge eine große Rolle. Wo ich da aber noch drauf hinaus will, ist, dass das zu den quartären Sedimenten zählt. Und Quartär ist ja die aktuelle, Gott, was ist es denn jetzt? Zeit? Zeitpunkt?
Das aktuelle Erdzeitalter.
Erdzeitalter, ja, genau, so. Genau, das zählt zu den quartären Sedimenten und hat sich quasi während der quartären Vereisung gebildet. Das Quartär begann vor 2,6 Millionen Jahren und dauert bis heute an. Das heißt, es ist das heutige Erdzeitalter. Und das ist geprägt von Kalt- und Warmzeiten, immer im Wechsel. Während der Vereisungsphasen hat sich das Eis aus Skandinavien, also aus dem Norden, immer weiter Richtung Süden bis nach Mitteleuropa ausgebreitet. Und in den warmen Zeiten dazwischen zog es sich wieder zurück. Und in diesem Wechsel wurden stoffreiches Material, du hast ja schon gesagt, Löss hat ein Korngrößenmaximum von überwiegend 10 bis 60 Mikrometer. Das heißt, wir liegen in der Stufffraktion. Wir reden also von sehr feinen Partikeln. Kann auch einen Turmgehalt haben und Feinsand mit dabei. Aber wir reden wirklich von sehr kleinen, feinen Partikeln. Die wurden dann aus vegetationsarmen Trockengebieten ausgeweht. Hier kommt der Wind mit ins Spiel, weil diese feinen Partikel sind sehr leicht anfällig für die Erosion, also den Abtrag durch Wind, ausgewählt. Und mit erneut einsetzendem Niederschlag oder zum Beispiel ablassendem Wind abgelagert. Das ist auch carbonathaltig und du hast ja gerade auch schon gesagt, wir finden ihn auch vor hier in Europa. Zum Beispiel, was hast du gesagt? Wo finden wir in Deutschland?
Die Magdeburger Börde.
Ja, genau. Und genau, das ist richtig. Hier in Deutschland finden wir also Löss vor. Wir haben auch gerade schon festgestellt, dass diese feinen Partikel ganz unterschiedlich aber auch transportiert werden können. Natürlich einmal durch den Wind, eolisch. Aber grundsätzlich, wenn wir von Erosion reden, das heißt einem Transport oder Abtrag von Partikeln oder vom Boden, gibt es den auch fluvial, das heißt durch Wasser transportiert.
Die vier großen Transportmedien in der Geologie sind Wind, Wasser, Eis und Gravitation, Leute. Merkt euch das. Schreibt euch das ins Büchlein. Jetzt weiter.
Genau. Und wir fokussieren uns jetzt hier im Weiteren nur noch auf eolisch, also durch den Wind, und fluvial durch das Wasser. Aber hast du eine Vorstellung davon? Jetzt haben wir gerade gesprochen, so Europa, das Eisschild hat sich da ausgebreitet, in den Trockenphasen zurückgezogen. Aber eine Idee, wie weit diese Lösspartikel oder feine Partikel, muss ja jetzt nicht der Löss sein, oder insgesamt Partikel transportiert werden können? Und wovon hängt das ab?
Also das hängt auf jeden Fall vom Relief ab, weil da werden sie dann typischerweise gebremst an den Luflagen irgendwelcher Mittelgebirge zum Beispiel.
Und erstmal an sich von der Korngröße auch.
Ja.
Also wie groß ist dieser Partikel natürlich?
Ja.
Das heißt, das entscheidet natürlich, klar, es spielt dann Gravitation auch mit einer Rolle, wie weit kann der transportiert werden. Größere Partikel brauchen natürlich auch mehr Kraft, mehr Power, um irgendwie transportiert zu werden, feinere dann nicht so viel.
Das ist ab und zu, hat man mal in Nachrichten, jetzt kommt wieder eine Wolke aus Sahara-Sand über Südeuropa rein. Ja. Das ist dann das Zeug, was quasi von der Körngröße her und natürlich Windverhältnisse am besten geeignet ist, um so weite Wege zurückzulegen. Ne?
Richtig, genau. Das ist das, was heutzutage hier, vor allem in Europa, unsere quasi Staubstürme ja prägt. Da hört man, dieser Staub kommt aus der Sahara, der Sahara-Staub kommt. Denn ganz feine Partikel können bis zu Zehntausenden von Kilometern, also über Ozeane hinweg, auf andere Kontinente transportiert werden. Größere Partikel natürlich wie Sandkörner, nur bis zu einige Hundert oder Zehner Kilometer. Und ganz große Sandkörner können natürlich gar nicht mehr per Wind transportiert werden, sondern werden dann meistens, oder wenn sie per Wind transportiert werden, dann hüpfen sie quasi. Das nennt man auch Saltation, diesen Begriff. Man kann sich quasi vorstellen, sie hüpfen dann am Boden, weil sie gar nicht mehr so hoch kommen. Oder werden dann durch Wasser umgelagert und transportiert. Ja, und jetzt die Folge heißt der Kannibalenstaub. Denn in Bezug auf Lössablagerungen Und damit beschäftigt sich heute auch die heute vorgestellte Studie, von der ich tatsächlich den Titel auch ein bisschen geklaut habe. Gibt es noch einen anderen Begriff in Bezug auf Lössablagerung und ihre Ablagerungsform? Und die Studie heißt, ähnlich wie der Titel der Folge, Aeolian Cannibalism, Reworked Löss and Fluvial Sediment as the Main Sources of the Chinese Löss Plateau von Alexis Licht der University of Arizona. Und ja, ihr merkt schon, von diesem Paper habe ich den Titel etwas geklaut, weil ich fand diesen Begriff Aeolian Cannibalism, also äolischer Kannibalismus, total spannend. Darunter konnte ich mir nämlich erstmal nicht wirklich was vorstellen, als ich ihn gelesen habe. Und wir haben vorhin im Vorgespräch schon gehört, du auch nicht.
Nö, tatsächlich nicht. Was soll das sein? So ein Kannibalismus ist in meinem Begriffsverständnis quasi, wenn man die eigenen Artgenossen vertilgt. Das kommt im Tierreich vor, bedauerlicherweise auch bei Menschen. Aber möglicherweise ist der Begriff ja doppelt besetzt.
Ja, richtig. Also der Verzehr der gleichen Art bedeutet das. Und äolischer Kannibalismus ist dann die Wiederaufbereitung von älteren Löss- oder Paläoböden sowie fluvialen Sedimenten, die genutzt werden zur Bildung neuer Lössablagerungen.
Wir müssen uns kurz entschuldigen. Mir war es nicht aufgefallen. Wir hatten ein falsches Mikrofon ausgewählt. Also wenn die Soundqualität auf einer Seite bis hierhin nicht so super war, dann ist das mein Fehler. Aber jetzt geht's weiter mit einer anderen Soundqualität.
Jetzt höre ich mich ganz weich und schön an, oder?
Herrlich.
Ja, ärgerlich, aber macht ja nichts. Also ich wollte euch jetzt gerade erklären, was der aeolische Kannibalismus ist. Und zwar ist das die Wiederaufbereitung von älteren Löss- oder auch Paläoböden, sowie zum Beispiel auch fluvialen Sedimenten, zur Bildung neuer Lössablagerungen. Das heißt, das Material, was schon vor Ort ist, wird abgetragen, entweder durch Wind oder Wasser, wird neu woanders hin transportiert und dort wieder abgelagert. Das heißt, nicht nur frischer, neu zugelieferter Staub aus den Wüsten, wie wir jetzt zum Beispiel mit dem Sahara-Staub gelernt haben, ist Quelle für Lössablagerung, sondern auch ältere Schichten, die bereits lokal vorhanden waren, können wieder aufbereitet und lokal umgearbeitet werden und vermischen sich dann mit diesem neu abgetragenen, eingetragenen Material. Und um das schon einmal vorwegzunehmen, dabei gibt es ein Problem. Denn Lössablagerungen und Paläoböden sind Archive. Wie ich ja eingangs schon gesagt habe, Böden besitzen eine Archivfunktion. Sie sind Archive für Umweltparameter. Es gibt da noch andere Archive, Klimaarchive, das sind zum Beispiel Korallen, Eisbaukerne und Baumringe. Und der Löss an sich ist ein sogenannter nicht-geochemischer Proxy. Also Proxy ist quasi ein messbarer Beschreiber oder ein Stellvertreter für eine nicht mehr messbare physikalische oder chemische Variable, wie zum Beispiel die Temperatur oder Windstärke. Anhand dessen man dann die Ablagerungsbedingungen, also ob es äolisch oder fluvial, und auch die Herkunft ermitteln kann. Das heißt, zum Beispiel am Löss der Korngröße kann man sehen, wo kommt das her? Wenn wir ganz feine Partikel haben, kommen die von weiter weg. Ganz große wurden sie eher fluvial abgelagert, Kies zum Beispiel. Richtig, und da gibt es jetzt dann halt ein Problem. Wenn wir äolischen Kannibalismus haben, das heißt, wir haben auch älteres Material, was sich damit vermischt, dann führt das ja zu einer Störung dieses direkten Signals und wir können das Signal, das wir haben, diesen Proxy, also diesen Beschreiber, Klimaanzeiger, gar nicht mehr so richtig nutzen und die Rekonstruktion, das heißt der Herkunft oder paläoklimatische Bedingungen, das heißt das Klima in der Vergangenheit, die gestaltet sich so ein bisschen komplexer. Ja, aber wo oder an welchem Ort und Stelle können wir das jetzt am besten beschreiben? Und dafür würde ich sagen, fliegen wir jetzt einmal los nach China, Christoph. Denn dort gibt es die weltweit größte Region von Lössablagerungen. Und zwar, was haben wir da?
Fragst du mich jetzt nach Topografie von
China? Nee, achso, das chinesische Lössplateau. Einfach,
so.
Ganz einfach. Es ist schon ganz, ganz simpel tatsächlich. Also chinesische Lössplateau ist weltweit die größte Region von Lössablagerungen.
Ja.
Und das chinesische Lesb-Plateau grenzt im Norden an die innere Mongolei und im Westen an das Hochland von Tibet. Ist also umgeben von wüstenartigen Gebieten und gekennzeichnet durch die Ablagerung von äolischem Flugstaub und Erosion geprägt. Das heißt, wir haben dort ganz mächtige Ablagerungen von Lösslagen, die während einer Kaltzeit abgelagert wurden, denn wie auch in Europa gab es ja diese Kaltzeit und die Ausbreitung des Eises auch in China, in Asien tatsächlich, von Norden aus Richtung Süden. Das heißt, die Lösslagen wurden während einer Kaltzeit abgelagert und die Paläoböden dann während einer Warmzeit, wenn sich das Eis zurückgezogen hat. So, und ich bin schon eingangs jetzt auf das Paper von Alexis Licht eingegangen und habe gesagt, dass diese Lössablagerung ja Archive sind, Klimaarchive, dass man anhand der Korngrößenverteilung zum Beispiel die Ablagerungsbedingungen bestimmen kann und auch die Herkunft ermitteln kann. Wir haben jetzt aber auch festgestellt, es gibt den äolischen Kannibalismus. Das heißt, das Signal kann verfälscht sein. Genau. Und es gibt noch ein weiteres Problem hier bei der ganzen Sache, denn dieses chinesische Lösplateau oder auch feinere Partikel können tatsächlich auch fluvial transportiert, also mit Wasser das transportiert werden. Das ist jetzt keine Eigenschaft nur für grobkörnige Sedimente. Und durch das chinesische Lesb-Plateau fließt auch ein Fluss. Und wie heißt der, Christoph? Weißt du das? Das ist der zweitgrößte Fluss Chinas.
Die Elbe. Nein, der gelbe Fluss natürlich.
Genau, es ist der gelbe Fluss und der hat seinen Namen auch nicht ohne Grund, sondern
vermutlich.
Warum heißt der gelbe Fluss gelber Fluss?
Vermutlich, und die Frage hat uns Markus Dotter, weil ich mal gestellt, er konnte sie natürlich beantworten. Weil der aus diesem chinesischen Lössplateau Unmengen an Lösspartikeln transportiert, die den Fluss gelb färben.
Genau, richtig. Das haben wir eingangs, habe ich ganz vergessen zu sagen. Löss ist carbonathaltig und ist auch gekennzeichnet durch eine gelbliche Färbung. Und dadurch, dass der gelbe Fluss in China so viel von dem Lösssediment mitverfrachtet oder transportiert, wirkt er halt gelblich. Und diese Sedimente, die jetzt quasi mit dem gelben Fluss transportiert und abgelagert werden, also bei schwankendem Wasserstand zum Beispiel oder wenn der Flusslauf sich ändert, die können ja nämlich auch wieder vom Wind aufgenommen werden und dann woanders, lokal, in der Nähe, abgelagert werden. Und deshalb ist die Korngrößenverteilung alleine auch nicht ganz so hilfreich. Und deshalb benutzt man in der Paläo-Umweltrekonstruktion auch geochemische Proxys, die dann zum Einsatz kommen, also andere Anzeiger. Das ist dann meistens ein Verhältnis zwischen den Elementen, Spurenelemente, aber vor allem Isotope. Und Isotope wolltest du jetzt einmal erklären, den Begriff, was Isotope jetzt sind.
Das wollte ich gar nicht.
Ja, hast du doch gesagt.
Nein, mach ich natürlich gerne. Laura, ich habe heute einen Schalk im Nacken, entschuldige bitte. Natürlich, Isotope treten bei demselben Element auf tatsächlich. Also zum Beispiel Kohlenstoff nehmen wir mal, ne? Kohlenstoff, das Kohlenstoffatom hat Protonen im Atomkern, hat aber auch Neutronen. Und die Anzahl der Protonen legt die Art des Elements fest, aber die Anzahl der Neutronen zusätzlich, die legt eben das Isotop fest. Also gibt es verschiedene Kohlenstoffisotope, zum Beispiel Kohlenstoff 12, das ist die Massenzahl. Das heißt, Protonenzahl plus Neutronenzahl gibt diese Massenzahl. Kohlenstoff 13, Kohlenstoff 14 gibt es zum Beispiel auch. Ja, und das sind verschiedene Isotope desselben Elements. Die haben aber auch unterschiedliche Eigenschaften. Also manche sind stabil, manche sind auch labil und die führen auch in Stoffwechselprozessen, das würde jetzt aber zu weit führen, auch zu Diskriminierung. Also es gibt bestimmte Isotope, die zum Beispiel in Pflanzen leichter aufgenommen werden als andere. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Also nur nochmal, also darüber könnten wir auch nochmal lange drüber reden, da gibt es auch noch sehr viel drüber zu erzählen. Und du hast recht, also Isotope sind Varianten desselben chemischen Elementes, haben eine identische Protonenzahl, aber unterschiedliche Neutronenanzahl in ihrem Atomkern. Und nur mal so als kleiner Zeitfakt noch, Christoph hat gerade schon gesagt, Kohlenstoff hat mehrere Isotope, Sauerstoff zum Beispiel auch. Und anhand der unterschiedlichen Atommassen, also du hast ja gerade schon gesagt, 12, C, 13, C, 14, C. Beim Sauerstoff gibt es 16O, 17O, 18O. Unterscheidet man diese in schwer und leicht. Und die reagieren unterschiedlich auf physikalische Bedingungen. Und wenn man diese jetzt in einem Verhältnis setzt, die Leichen zu den schweren Isotopen, das nennt man auch Isotopenfraktionierung, und dann mit einem globalen Standard vergleicht, denn die globalen Standards gibt es quasi aus Gestein, da kennt man die Signatur, nennt man das, erhält man eine sogenannte Delta-Signatur. Und so kriegt man zum Beispiel Niederschlag oder auch die Gasphase, also die Wolken, unterschiedliche Isotopensignaturen. Und deshalb kann man dann auch Paläoklima rekonstruieren. Wenn man jetzt zum Beispiel das Wasser vergleicht, weil auch Wasserstoff hat unterschiedliche Isotope. Genau, und das war jetzt nur so ein kleiner Side-Effekt. Das heißt, in der Paläo-Umweltrekonstruktion und auch mit Isotopen kann man sehr viel arbeiten und das Klima rekonstruieren. Und es ist trotzdem wichtig, dass ihr mal diesen Effekt gehört habt, dass man die in Verhältnis voneinander setzen kann und mit einem Standard vergleicht und Signaturen erhält, die global dann anwendbar sind. Und Christoph hat das schon erzählt, es gibt stabile Isotope, die zerfallen an sich nicht. Und beim Kohlenstoff haben wir tatsächlich das 14C dabei und das ist ein radioaktives Isotop und radioaktive zerfallen. Und hier wird der Zerfall tatsächlich zeitlich gesteuert und kann dann auch nachvollziehbar ermittelt werden. Und deshalb kann man zur Bestimmung, wie alt Partikel sind, zum Beispiel Löschpartikel, sich bestimmte Zerfallsreihen von radioaktiven Isotopen an stabilen Mineralen angucken. Und welches ist hierbei ein sehr stabiles Material, was man dann am häufigsten untersucht?
Feldspat, Quarz?
Ja? Nee. Och nee, ich bin gerade geschockt, weil ich dachte, hä, du weißt doch die Antwort, oder nicht?
Nee.
Oder veräppelst du mich jetzt gerade? Eines der stabilsten Minerale überhaupt.
Granat.
Hä?
Laura, was ist das Stabilste? Quarz ist stabil, das hat eine Mohshärte von 7.
Ja, auch, ja.
Was noch?
Aber das meine ich nicht.
Warte, Laura, das Spiel spielen wir jetzt bis zum bitteren Ende, bis ich das... Ist es ein Silikat? Ist es ein Silikatmineral?
Nein.
Nein, okay.
Warte,
also
jetzt muss ich...
Feldspäte sind die häufigsten Minerale der Erdkruste. Quarz ist es auch nicht. Es ist kein Granat.
Ach doch, es ist ein Silikat. Entschuldigung.
Es ist ein Silikat.
Schnell gegoogelt.
Okay, dann, aber du willst jetzt sowas wissen wie Orthoklas oder Plagioklas oder was willst du?
Nee.
Olivin? Nee, das ist nicht stabil. Oh. Ah, Apatit.
Nee, auch nicht. Es ist auch
warte. Carbonat ist es auch nicht. Das ist auch nicht stabil. Warte mal, das ist ja auch kein Silikat. Und Apatit ist auch ein Phosphatmineral. Oh, das kommt in die Outtakes, Laura.
Soll ich mal runterzählen?
Nein. Warte mal, wenn du mir das verrätst, werde ich mich da ärgern, Laura? Oder wird das...
Ja.
Nee,
ja.
Das kann doch nicht sein. Ich war eigentlich gut in Mineralogie. Ich gebe auf, sag's mir gerne.
Es ist das, der Zirkon.
Oh, so blöd. Ich sag Granat und meine Zirkon. Zirkone sind doch die Viecher, die in diesen Kratonen, in den ältesten Bereichen der Erde genommen werden, um zu datieren, wie alt die tatsächlich sind, ne? Okay.
Genau, ja,
okay.
Weil Zirkon ist wirklich ein hochstabiles und verwitterungsresistentes Material. Das heißt, das ist seit seiner Bildung vor Milliarden von Jahren nicht zerfallen oder zerfällt nur sehr, sehr, sehr langsam. Und deshalb können wir das super nutzen, um da drin zum Beispiel Isotopenverhältnisse zu messen, weil wir haben dadurch ein Mineral, was sehr, sehr alt ist und wir dadurch wirklich eine sehr lange Zeitskala nach hinten haben. Und eine sehr bekannte oder übliche Zerfallsreihe ist die Uran-Blei-Altersdatierung. Denn die instabilen Uranisotope zerfallen mit der Zeit über mehrere Zwischenstufen zu Blei. Die Halbwertszeit, das heißt die Zeit, zu der die Hälfte des Urans umgewandelt ist, beträgt hierbei 4,5 Milliarden Jahre. Also das reicht wirklich so weit zurück. Und in diesem Paper, was ich heute vorstelle, wird diese Uran-Blei-Altersdatierung genutzt, um die Quellen des äolischen Staubes im chinesischen Lösplateau zu ermitteln. Also quasi die Frage zu beantworten, woher stammt genau der Löss des chinesischen Lössplateaus? Denn bisher wird angenommen, dass er aus den nördlichen Wüsten kam, aufgrund der Winde, die davor herrschen oder anhand von anderen Klimaanzeigeauswertungen. Aber es stellte sich jetzt auch die Frage, ob er vielleicht auch aus dem tibetischen Hochland, also aus Richtung Westen, eingetragen werden kann, der Löss. Oder vielleicht sogar, ob der gelbe Fluss auch eine Quelle für den Löss des chinesischen Lössplateaus ist. Dabei haben sie herausgekommen, oder das Problem ist halt, wir sind jetzt regional trotzdem ziemlich nah. Und das Problem ist, dass der Staub, der aus den unterschiedlichen Regionen kommt, also aus den Wüsten vom Norden, Westen, die haben ziemlich ähnliche Altersmuster. Also das Problem, was es bisher gab. Und auch, dass natürlich so Analysen kosten ja auch immer, weiß der auch, wie das ist, ne? Man kann ja jetzt nicht unzählige Proben messen, aber es wurden bislang viel zu wenige Zirkone gemessen, um da wirklich eine gute Aussagefähigkeit oder gute Aussage treffen zu können. Und deshalb wurde in der vorgestellten Studie eine sehr große Datengrundlage für die Uranblei-Zirkonalter genutzt und die haben auch eine neue statistische Methode zur Auftrennung dieser Quellen genutzt. Um das Ganze jetzt praktisch zu gestalten, wird dann bei solchen Analysen der Oberboden oder das Oberbodenmaterial entnommen, beprobt. Dann werden quasi aus diesen Proben die Zirkonkristalle, müssen ja erstmal rausextrahiert werden, also rausgefiltert werden. Das geschieht zum Beispiel mittels Laserverfahren oder Ultraschall. So kann man die Zirkone von dem restlichen Boden und Löspartikeln trennen. Und mittels Massenspektrometrie werden dann die Isotopenverhältnisse, wie ich sie eingangs beschrieben habe, gemessen. Was man dann erhält, sind sogenannte Kerndichte-Diagramme. Da ist auf der X-Achse dann das Zirkonalter aufgeteilt oder aufgetragen und auf der Y-Achse die Wahrscheinlichkeit. Das Ganze sieht so ähnlich aus wie so eine Herzfrequenzkurve, könnt ihr euch vorstellen. Das heißt, wir haben dann eine Verteilung mit vielen verschiedenen Peaks, also Höhenbereichen, dass es immer wieder so ausschlägt quasi. Und wenn wir einen Peak haben, sehen wir, aha, in diesem Altersbereich, das heißt aus diesem Alter, aus dieser Zeit, stammen die Zirkonkörner dieser Probe. Und wie ich schon gesagt habe, auch in dieser Studie wurden festgestellt, dass alle Regionen eine ähnliche Altersgruppe um 1500 Millionen Jahre aufweisen. Jüngere sind 250 Millionen Jahre alt. Dabei gab es aus der nördlichen Wüste jüngere Zirkone, die einen Peak hatten um 250 Millionen Jahre. Und der gelbe Fluss und die westlichen Gebiete haben etwas ältere Zirkone, die Proben aus diesen Bereichen. Die beinhalteten etwas ältere Zirkone um etwa 450 Millionen Jahre. Und das Ziel war es jetzt ja nicht nur, sich diese einzelnen Peaks anzugucken. Vorhanden also, aus welcher Altersgruppe stammen die Zirkone oder aus welchem Alter, sondern Übereinstimmung anzugucken. Das heißt sozusagen, die Kurven übereinander zu legen und zu gucken, welche dieser Alterskurvenverteilung der Proben am besten mit den Lössablagerungen und den Paläoböden des chinesischen Lösspalatos passt. Dabei gab es erstmal eine ganz interessante Erkenntnis, und zwar, dass sich die Paläoböden und die Lössablagerungen, wenn ihr euch erinnert, haben die sich zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Klimabedingungen abgelagert. Das heißt, würde man eigentlich ja denken, die unterscheiden sich jetzt in ihrem Alter, tun sie aber gar nicht. Die sind statistisch quasi gar nicht unterscheidbar, obwohl sie sich bei unterschiedlichen Umweltbedingungen abgelagert hatten. Und ganz interessant, eine wichtige Erkenntnis dieser Studie ist jetzt, dass die Altersverteilung der Lössablagerung und der Paläoböden sehr stark den Proben des gelben Flusses ähneln. Das heißt, der Löss des chinesischen Lössplateaus ähnelt den Sedimentfrachten des gelben Flusses viel stärker als dem der Wüsten. Es gibt also, was wir jetzt sagen können, ist, dass das chinesische Lössplateau, die Lössablagerung dort, aus mehreren Staubquellen sich zusammensetzt, die aber ganz unterschiedlich wichtig sind. Anhand dieser Studie wurde gezeigt, dass ungefähr 60-70% verlagert wurden vom gelben Fluss, also ihren Ursprung aus gelben Flusssedimenten haben und etwa 20% aus dem tibetischen Hochland, also aus Richtung Westen kommen und nur ein geringer Teil, im Gegensatz zu dem, wie es vorher angenommen wurde, aus den nördlich gelegenen Wüsten kommt. Das heißt, wie wir auch eingangs gesagt haben, äolischer Kannibalismus, kommen wir darauf nochmal zurück. Es ist tatsächlich so, dass der gelbe Fluss riesige Sedimentmengen aus Tibet, also der entspringt ja im tibetischen Hochland, Richtung Osten nach China verfrachtet. An den Flussufern werden diese abgelagert, wieder aufgeweht, weitertransportiert und sich dort wieder im chinesischen Lössplateau ablagert. Das heißt, der Löss des chinesischen Lössplateaus ist sozusagen überwiegend kein frischer, neu eingetragener Staub oder Löss, sondern eher recycelt. Also haben wir hier äolischen Kannibalismus. Er wird abgetragen, neu verfrachtet und wieder abgelagert. Und das ist jetzt entscheidend natürlich für die Interpretation des Paläoklimas, denn das heißt, dass das Signal, was man sonst eigentlich oft annimmt, kann verzerrt werden. Denn die statistische Ähnlichkeit zwischen den Lössablagerungen und Paläoböden zeigen ja auch, dass die Lössarchive nicht rein klimatisch gesteuert sind. Das heißt, wir können nicht nur, weil sie sich zu unterschiedlichen Klimabedingungen gebildet haben, nicht davon ausgehen, dass das das Ganze steuert. Und außerdem sind die Lössablagerungen des chinesischen Lössplateaus fluvial einmal vorverarbeitet worden, haben sich lokal neu umgelagert und sind gar nicht unbedingt neu eingetragen. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass wir uns nicht nur Korngrößen zum Beispiel angucken, dass wir sagen, ach, das ist ganz feines Material, das kommt aus der und der Wüste, aus der und der Wüste, oder dass man das vergleicht, sondern dass man mehrere Proxys, also mehrere Anzeiger, wie jetzt zum Beispiel eine Altersdatierung und Isotopenverhältnisse, sich zusammen anschaut und so eine bessere Interpretation der Herkunft der Quellen und des Paläoklimas, ja, schlussfolgern zu können. Ich weiß gar nicht gerade, was das richtige Verb war, weil ich den jetzt schon angefangen hatte, aber ja. Genau, wir sehen also, um die Frage vom Anfang zu beantworten, ist Staub einfach nur Staub? Nein, tatsächlich ist das nicht. Staub ist also nicht einfach nur Staub, sondern er kann uns immens viel Auskunft über Umweltbedingungen liefern und aus der Vergangenheit und auch seiner Herkunft. Wir haben jetzt also festgestellt, dass der Löss des chinesischen Lössplateaus, jetzt kommen wir auf den Kannibalismus wieder, sich selbst verwertet wieder und geprägt ist von Umlagerungsprozessen.
Zauberhaft, Laura. Und es ist wieder wie im Alltag. Also ich bin ja ein Fan davon, Alltagserfahrungen auf die Umwelt umzulegen. Und genau wie im Alltag, es gibt eine tolle Folge Sendung mit der Maus, wo die sich mal Hausstaub ein bisschen genauer angucken, unter dem Mikroskop, und feststellen, dass das gar nicht so ein homogener Klumpen ist. Man kennt ja manchmal so diese Fusselchen, wenn man auf dem Sofa liegt und man guckt so Fernsehen, dann rollt da auf einmal so eine Fussel übers Laminat. Ne? Kennst du das, Laura? Hast du das schon mal erlebt so?
Oder? Ich würde jetzt sagen, nein, bei mir ist immer sauber und ordentlich. Aber ja, kennt ja auch.
Wir kennen es alle.
Aber meistens hinter den Türen tatsächlich. Ne? Das versteckt sich dann an den Türen, man macht eine Tür zu und dann...
Oh, furchtbar. Mir fängt es dann gleich an, in der Nase zu jucken. Also ich glaube, meine Hausstauballergie ist auch hat eine große psychische Komponente, aber egal. So, und das haben die sich mal unter dem Mikroskop angeguckt und haben eben gesehen, ha, das ist gar nicht so ein homogener grauer Fusselklumpen, sondern da sind ganz viele Farben drin, Textilfasern, Haare, Hautschuppen, alles Mögliche. Dann kraucht da mal noch eine Milbe durch, ne? So, also wirklich alles Mögliche. Und genauso ist es eigentlich auch mit dem Löss. Ja, das ist das, ja, was du mir jetzt gerade erklärt hast, ne? Das sieht immer so, wenn ich das im Gelände mal gefunden habe. Also wir waren jetzt viel in Hessen unterwegs, das sind tatsächlich auch lössgeprägte Böden, die sich auf teilweise sehr mächtigen Lössablagerungen gebildet haben. Und wenn du das anpirkst, ist so, ja, gelb, ein bisschen senfgelblich, möchte ich sagen, so in der Farbe, ne? Eine tolle Farbe, und man guckt sich das an und sagt, oh, das ist ja weitestgehend homogen, ne? Könnte ja nicht falscher sein, weil zwar makroskopisch sieht es so aus, aber in der chemischen Signatur, hast du mir jetzt erklärt, ist es mitunter ganz unterschiedlich.
Genau.
Ja, das habe ich gelernt.
Und nur weil es jetzt ähnlich aussieht, kann es ja von ganz unterschiedlichen Bereichen herkommen oder einen ganz anderen Ursprung halt haben.
Ja, genau. Und wir haben auch wieder mal beeindruckend vor Augen geführt bekommen, was die Wissenschaft so leisten kann methodisch. Das ist überwältigend. Mich hat auch überwältigt, dass mir das Mineral Zirkon nicht eingefallen ist. Aber da sieht man auch, du hast ja Geowissenschaften studiert, Laura. Du bist ja Geowissenschaftlerin. Dich hat man ja viel länger gequält mit dieser Mineralogie als mich. Dir war das natürlich gleich klar. Dass man solche Zirkone halt zur Altersdatierung verwendet, finde ich mega abgefahren. Isotopenverhältnisse bestimmt. und dann eben feststellen kann, wo kommt denn das her? Welche Dynamik hat so ein System, ne, das chinesische Lösplateau eigentlich in sich? Und welche Rolle spielt da tatsächlich dieser gelbe Fluss? Wir könnten uns so einfach hinsetzen, ja, ist gelb, ist Löss drin, fertig, ne? Aber das mal ein bisschen aufzuschlüsseln, aufzudröseln und diese dynamischen Prozesse zu erkunden, das ist, glaube ich, was, was euch Geowissenschaftlerinnen Spaß macht, ne?
Genau, weil es hilft ja nicht nur das Paläo, also das vergangene Klima, also darüber Rückschlüsse zu erhalten, sondern auch, um für zukünftige Klimabedingungen oder so Prognosen erstellen zu können dann schlussendlich.
Genau, so ist es. Und also vielen Dank schon mal für dieses tolle Thema, Laura. Ich will noch ein Thema ergänzen, wo wir auch schon mal über Isotopenverhältnisse gesprochen haben, auch über das Delta-Isotopenverhältnis. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber hört gern mal rein in die Folge 162, Killing Me Softly. Da geht's um die sogenannten Keeling-Plots, wo eben auch Isotopenverhältnisse, in dem Fall des Kohlenstoffs, verwendet werden, um organische Bodensubstanz zu datieren. Ne? Die Frage ist, wie alt ist die eigentlich zum Beispiel in Permafrostböen? Ja? Und das, ich finde das nach wie vor mega abgefahren, ey. Vor 100 Jahren haben wir noch sprichwörtlich in Höhlen rumgehockt und hatten noch von nichts eine Ahnung. Und jetzt fangen wir an mit Isotopendatierungen, Laura. Das ist doch echt kranker Scheiß, oder?
Ja, ich finde das auch spannend und cool.
Hast du eigentlich mal in deiner Arbeit mit Isotopenmarkierung gearbeitet irgendwie?
Nee, also ich hatte Kurse, Paläo-Umweltrekonstruktion hieß das, und auch Isotopengeochemie und so während des Studiums, und habe tatsächlich, wollte eine Projektarbeit anfangen über die Stickstoffsignaturen. Das heißt, man kann das auch verwenden, wenn man zum Beispiel bei Düngeexperimenten, wenn man die Stickstoffsignatur, also man labelt dann sozusagen einen Dünger mit 15N war es jetzt, glaube ich, also Stickstoff, und gibt das quasi auf Boden auf, wo dann eine Pflanze drauf wächst, und dann analysiert man später den Boden und auch die Pflanze auf 15N oder auf die Verhältnisse und kann dann somit sagen, wie sich der Dünger verlagert hat zum Beispiel.
Das ist abgefahren, Laura, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe nämlich noch nie mit Isotopen, ich habe theoretische Kenntnisse darüber als alter Physiklehrer, aber aktiv habe ich damit noch nicht gearbeitet. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Und wir haben sicherlich noch genügend Gelegenheit, mal über Isotopenmarkierungen, Label. Da gibt's ja auch Tracer-Versuche zum Beispiel, ne? Bei Grundwasserleitern, so, die gerade ganz langsame Durchflussraten haben. Da kannst du ja bestimmt auch mit Isotopenmarkierungen quasi das Wasser markieren und dann ein Jahr später irgendwie testest du das im Grundwasserleiter und guckst mal, wo die Isotopen hier landet sind, ne? Das ist hundertprozentig auch eine Methode.
Ja, genau. Also es wird tatsächlich schon relativ viel verwendet. Also nicht nur zur Altersdatierung, sondern auch, um Fließwege oder andere Prozesse aufzuzeigen.
Also wirklich, wirklich abgefahren. Laura, du hast mich in Erstaunen versetzt. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Thema. Vielen Dank, dass wir jetzt nicht nur gelernt haben, warum der gelbe Fluss gelb ist, sondern darüber hinaus eben noch über die Dynamik des chinesischen Lösplateaus gesprochen haben. Und worüber wir an der Stelle auch mal sprechen müssen, Laura, ist, ob du von mir auch ein Bodenmikrofon haben willst. Willst du eins im Sommer vielleicht mal so?
Ja. Ich wollte sagen, jetzt ist es ein bisschen schwierig, ne? Ja, so ein Mikrofon im Boden zu halten tatsächlich, aber ja, im Sommer, doch.
Kriegst du, Laura, ist überhaupt kein Problem. Ich habe nämlich massig Bodenmikrofone da und die werden auch wieder verliehen in diesem Jahr. Und man ist wirklich erstaunt, was man damit alles hören kann. Also wenn euch Isotopenmarkierungen jetzt schon flasht und ihr davon begeistert seid, dann steckt doch vielleicht erstmal so eine Bodensonde in den Boden. Das wird euch nicht weniger begeistern. Also der Mikrofonverleih ist gestartet. Es hat schon ein Run angefangen auf die freien Zeitslots. Wenn ihr noch dabei sein wollt, 2026 ist noch alles möglich. www.zollkast.de/bodenmikrofone. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch in einem tollen Formular für einen Slot entscheiden oder auch für mehrere Slots entscheiden. Die werden dann zugeteilt und ich leite euch per Mail durch den weiteren Verleihprozess. Dann könnt ihr immer so 2-Wochen-Slots sind das, euch schön ein Bodenmikrofon ausleihen, wenn ihr wollt.
Und wir müssen jetzt einmal noch kurz, weil du die Shownotes erwähnt hast, das haben wir vergessen, eben noch zu sagen, wenn euch der gelbe Fluss noch mal ein bisschen genauer interessiert, dann findet ihr in den Shownotes auch eine sehr coole Doku verlinkt.
Stimmt. Arte.
Eine Arte-Doku.
Abenteuer Seidenstraße gibt es eine Folge entlang des gelben Flusses. Ne? Also die bewegen
dann
sich.
Dann könnt ihr euch auch mal visuell nochmal besser vorstellen, über was wir hier gerade gesprochen haben.
Und es ist wirklich krass, ne? Nochmal schwenk zurück. Es ist wirklich krass, weil es gibt ja auch die Stelle, wo der gelbe Fluss dann ins Chinesische Meer mündet irgendwann. Und diese Lössfracht, die hält sich ja noch ganz lange im Chinesischen Meer. Und dann an irgendeiner Stelle gibt es dann so dichte Unterschiede, ne? Also das Salzwasser unter oder über, nee, das hat eine höhere Dichte, also unterlagert erst quasi dieses Lössfrachtwasser. Und da gibt es so eine ganz klare Grenze. Das ist nicht gibt's irgendwie schon diffus, ne? Das ist echt abgefahren, sowas, ne? Das mal zu sehen. Also schaut mal rein. Arte-Doku können wir echt nur empfehlen an der Stelle. Und Laura, ich würde sagen, ich merke es jetzt auch langsam ein bisschen. Die Leute im Büro haben mich, glaube ich, ein bisschen angesteckt. Ich habe ein kleines Kratzerchen.
Ich wollte gerade sagen, ich kann es jetzt nicht gewesen sein.
Leider, Laura. Das Laptop. Das steht noch aus, dass wir uns mal wieder physisch alle sehen. Aber das machen wir. Deswegen biegen wir auf die Zielgerade ein, würde ich vorschlagen. Und das ist immer die Gelegenheit, um einmal in die Knie zu gehen, die Hände zu falten und Danke zu sagen. Und wir sagen einer anonymen Spenderin oder einem anonymen Spender Danke, der uns Orphonic Credits gegeben hat. Das sind die Credits, die dafür sorgen, dass Lauras ohnehin schon sehr tolle Stimme hinterher noch ein bisschen toller klingt. Vielen Dank. Der Betreff war schön weitermachen, Soulcast-Team. Und das wurde am 29.01. gespendet. Ich würde sagen, machen wir, Laura, oder? Wir machen schön weiter.
Genau, machen wir.
Vielen, vielen Dank für die Credits. Und darüber hinaus habt ihr natürlich die Gelegenheit, neben der Hörerumfrage, die immer noch läuft bis zur Sommerpause, uns über info@soulcast.de jederzeit eine Mail zu schreiben, der Laura mitzuteilen, wie toll diese Folge eigentlich war. Das könnt ihr übrigens auch in der Hörerumfrage, könnt ihr auch die Folgennummer angeben. Da freut sich Laura dann hinterher, wenn er sagt, das war vielleicht meine Lieblingsfolge, weil ich heute gelernt habe, wie man Lössablagerungen datieren kann. Ne? Alles möglich. Darüber hinaus sind wir in verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Da gelangt ihr zielsicher dorthin. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch mal diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. 5 Sterne, 10 Ausrufezeichen, was auch immer. Das hilft uns einfach auch, sichtbarer zu werden und noch mehr Leuten was über Löss zu erklären und über Datierungsmethoden. Laura, machen wir einen Deckel drauf? Bist du schon müde? Ja.
Es geht. Hunger habe ich.
Na, dann machen wir noch eine Stunde weiter, Laura. Ist doch klar, wenn es noch geht. Nein, ich bin aber müde und ohne mich geht's nicht. Deswegen sage ich, das war Soulcast Folge 179 vom 4. Februar 2026. Und die Laura und der Christoph sagen Tschüss.
Tschüssi.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.